Liebe Gemeinde, auf Schritt und Tritt bekommen wir Signale. Das geht früh morgens schon los. Der Wecker klingelt und sendet uns sein Signal. Und das Signal heißt, steh auf. Und wenn wir das geschafft haben und uns ins Badezimmer schleppen, dann steht da für viele als erster Gruß, als erster Morgengruß die Personenwaage. Wir stellen uns drauf und bekommen vielleicht das Signal schon wieder 7 Kilo über Normalgewicht. Welch ein Signal, abspecken. Und dann sitzt man irgendwann glücklich im Auto und hat es furchtbar eilig und kommt zur Ampelkreuzung. Und Sie ahnen schon, was jetzt kommt. Natürlich steht das Signal auf Rot. Und dieses Signal bedeutet Halt. Signale haben zwei Eigenschaften. Sie senden eine Botschaft. Aber sie zwingen uns nicht, dieser Botschaft Folge zu leisten. Sie zwingen uns nicht, uns nach diesem Signal zu richten. Also den rasselnden Wecker kann ich stoppen und fröhlich weiterschlafen. Die Anzeige der Personenwaage, ja, kann ich lesen und mich trotzdem weiter vollfuttern. Die rote Ampel kann ich zur Kenntnis nehmen und dennoch weiter über die Kreuzung brettern. Signale funken dazwischen in unser Leben, aber sie zwingen uns nicht. Eine Eisenbahnschranke ist kein Signal. Da muss ich schon sehr deutlich, sehr viel Kraft aufwenden, um dagegen anzukommen. Ja, da kann ich nicht mehr weiterfahren. Wenn da eine Schranke ist, ist Schluss. Das ist kein Signal. Aber eine Ampel ist ein Signal. Und Jesus Christus hat keine Schranken aufgebaut. Wir kennen keinen Fall, wo Jesus einen Menschen gezwungen hätte, ihm zuzuhören. Wo Jesus versucht hätte, einen anderen gewaltsam von seiner Wahrheit zu überzeugen. Und es ist keine Situation bekannt, bei der die Jünger einen Ungläubigen erst gefesselt und geknebelt und dann missioniert hätten. Das kennen wir nicht. Aber Jesus hat beständig Signale gesendet. Und man könnte durchaus sagen, die Bibel ist eine Sammlung von Signalen. So viele Signale. Und diese Signale waren deutlich, damit die Menschen sie verstehen konnten. Und oftmals waren diese Signale auch hart, unbequem auf den ersten Blick, irritierend, sodass wir heutigen Leser, wenn wir sehen, was Jesus gesagt hat, uns manchmal fragen, das hat er wirklich gesagt? Das soll Jesus gesagt haben? Schon damals tauchte dieser Vorwurf auf. Im Johannesevangelium gibt es eine Situation, da hat Jesus eine Rede gehalten und haben sich viele darüber aufgeregt. Und dann heißt es, viele, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann das ertragen, was Jesus sagt? Und Jesus hat sich ständig unbeliebt gemacht. Müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, wenn wir das Neue Testament studieren. Und zwar quer durch alle gesellschaftlichen, politischen und sozialen Schichten hindurch. Jesus war nie der softe und milde Typ, den manche Maler in bestimmten Epochen gern aus ihm gemacht hätten. Das war er nie. Sondern Jesus war klar. Jesus war eindeutig, Jesus war kompromisslos. Und gleichzeitig hat er die Menschen lieb gehabt, wie keiner vor und nach ihm jemals wieder. Das war dieses Geheimnis um seine Person. Und darum waren die Signale Jesu diktiert von der Liebe. Auch die harten Signale, gerade die harten Signale, waren oft besonders diktiert von der Liebe und sind es bis heute. Es sind Signale zum Leben. Signale zum Leben. Das ist auch die Überschrift für unsere Predigt heute Morgen. Sie finden auf Ihrem Gottesdienstzettel diesen Predigttext aus Lukas 9. Das sind drei Kurzinterviews. Drei Kurzinterviews mit Jesus. Diese drei Kurzinterviews, die lesen sich wie drei kurze Pressemeldungen. Drei verschiedene Menschen kommen mit Jesus ins Gespräch. Drei ganz unterschiedliche Lebensgeschichten kreuzen seinen Weg. Und wir werden sehen, und das ist auch faszinierend zu sehen, Jesus geht auf jeden von denen ganz speziell und ganz persönlich ein. Drei Signale zum Leben. Das war bei Jesus immer so. Auch wenn er vor Tausenden von Menschen sprach, hat man, wenn man das Neue Testament liest, immer diesen Eindruck, Jesus hat die Menge immer geteilt. Er hat immer den Einzelnen gesucht. Er hat nicht als Demagoge die Massen in Stimmung gehalten. sondern er hat so gesprochen, dass der Einzelne sich angeredet und vor Gottes Gesicht gestellt sah. Und deshalb heißt auch für uns die Frage, welche von diesen drei Situationen, die hier geschildert sind, die wir gleich sehen werden, kommt meiner persönlichen Situation am nächsten? Oder andersherum gefragt, welches Signal will der Herr Jesus Christus durch diesen Bibeltext heute Morgen möglicherweise Ihnen geben? Das ist ja die Aufgabe jeder Predigt. Es geht ja nicht darum, dass ich Ihnen irgendwas sage. Ich gucke ja auch nicht in Ihr Herz. Und das ist man gut so. Ich sehe nicht hinter Ihre Stirn, was Sie bewegt, was Sie denken, was Sie wirklich glauben, was Sie wirklich umtreibt. Das sehe ich ja nicht an Ihrer Stirn geschrieben. Aber der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der durchschaut mich und er durchschaut Sie. Und er kann dafür sorgen, dass sein Wort in unser Herz trifft und dort eine Wirkung erzielt, uns verändert. Und so wollen wir jetzt diesen Bibeltext miteinander hören und lesen, diese drei Gespräche Jesu. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, nämlich zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn, also damit hat Jesus sich selbst bezeichnet, das war ein Titel aus dem Alten Testament, haben wir im Buch Daniel gesehen. Der Menschensohn ist der endzeitliche Erlöser und Richter, der das letzte Wort über jeden Menschen spricht. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Menschensohn. Und Jesus sagt, der Menschensohn aber hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und dann das zweite Gespräch. Und er sprach zu einem anderen, also jetzt ergreift Jesus die Initiative und redet einen anderen Mann an und sagt, folge mir nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und dann das dritte Gespräch. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Herr Jesus Christus, und wir bitten dich darum, dass du uns jetzt hilfst, wirklich zu verstehen, was du uns mit diesen Signalen sagen willst. Amen. Das erste Signal, wenn Sie mitschreiben wollen, heißt Vorsicht. Erstes Signal, Vorsicht, Ausrufezeichen. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und von Matthäus, der diesen Bericht auch bringt, der dieses Gespräch aufschildert, da erfahren wir noch mehr über den Frager. Das war nämlich ein jüdischer Theologe. Das war ein Schriftgelehrter. Und in den Kreisen der Schriftgelehrten war Jesus ja zu diesem Zeitpunkt schon sehr verhasst. Die haben ihn abgelehnt, weil sie ihre eigene Stellung durch Jesus gefährdet sahen. Und umso höher muss man das schätzen, dass dieser Mann ausbricht aus den Reihen seiner Berufsgenossen. Dass er es trotzdem wagt, Jesus anzusprechen. Der hat einiges riskiert. Er ist wirklich mutig gewesen, hat sich nicht von Vorurteilen abhalten lassen, sondern ist direkt vor Jesus getreten. Und er kommt zu Jesus mit diesem Traumsatz. Diesen Satz, den Jesus sich eigentlich von jedem von uns wünscht. Er sagt zu ihm, Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Wie kam er darauf? Nun, wahrscheinlich hatte er Jesus schon längere Zeit beobachtet. Jedenfalls hatte er sich nicht von den Vorurteilen und all den Gemeinheiten, die aus seinen Berufskreisen gegen Jesus immer gezielt davor gebracht wurden, hat er sich nicht aufhalten lassen. Und er geht zu Jesus. Er ist irgendwie angerührt von Jesus. Er hat seine Predigten wahrscheinlich gehört. Er hat möglicherweise mitbekommen, wie Jesus hoffnungslose Menschen wieder gesund gemacht hat, wie er sie auf einen neuen Weg gestellt hat. Und er ist begeistert. Er will bei Jesus bleiben, vielleicht als Schüler, als Jünger, als Mitarbeiter, voller Begeisterung und Einsatzfreude. Und jetzt wäre es total verständlich, wenn Jesus sagen würde, herrlich, endlich mal einer aus deiner Berufsgruppe. Endlich mal aus deiner Truppe komm an mein Herz. Herzlich willkommen und du wirst schon sehen, wie das hier bei uns läuft. Und im Übrigen sind wir gar nicht so schwierig und so komisch, wie deine Leute immer sagen. Und du wirst schon sehen, du kommst bei uns ganz gut klar. Es ist alles kein Problem. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Heute würde man vielleicht sagen, ach weißt du, es ist gar nicht so streng und so fromm bei uns. Es läuft alles ganz locker. Komm mal her, das wird schon werden. Was für ein Signal gibt Jesus diesem Mann? Das lässt uns erstmal zusammenzucken. Jesus sagt ihm was ganz anderes. Er sagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Das Signal heißt, Vorsicht, überschlage die Kosten. Junge, überlege dir gut, worauf du dich einlässt, wenn du zu uns kommst. Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Die Füchse und die Vögel gehörten damals zu den wilden Tieren. Und Jesus sagt, sogar die wilden Tiere haben ihr Zuhause, ja? Die Füchse unterirdisch in ihren Baus, die Vögel überirdisch in ihren Nestern. Aber ich habe auf dieser Erde kein Zuhause. Kein äußeres Zuhause. Und das war keine rhetorische Übertreibung, das war die Wirklichkeit. Ja, wenn du dich mir anschließt, sagt Jesus, dann wird dir das keine Luxusreise bringen. Dann hast du es menschlich gesehen nicht leichter, sondern möglicherweise schwerer als vorher. Auch in deinen Kollegenkreisen. Mach dir das klar. Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Der Menschensohn hat nicht mal, wo er sein Haupt hinlegt. Und das stimmt. Jesus wurde geboren in einer geborgten Futterkrippe. Jesus predigte und schlief oft in einem geborgten Boot. Jesus zog in Jerusalem ein auf einem geborgten Esel. Jesus feierte das Abendmahl mit seinen Jüngern in einem geborgten Saal. Und schließlich wurde Jesus begraben in einem geborgten Grab. Nun, das Grab brauchte man auch nicht lange, das war gut. Aber Sie sehen das geborgt. Des Menschen sagt nicht, wo er sein Haupt hinlegen soll. Und wir müssen ganz klar verstehen, Jesus hat daraus kein Prinzip gemacht. Jesus hat also nirgendwo ein Armutsideal gepredigt. Nach dem Motto, der wahre Christ darf keinen Cent in der Tasche haben. Ja, Jesus hat sich an Betuchte und weniger Betuchte gewandt. Jesus hat nie Klassenkampf gemacht. Jesus hat nicht gesagt, die Armen sind gut und lieb und immer Opfer und die Reichen sind böse und gemein und immer Täter. Das finden Sie nirgendwo im Neuen Testament. Aber Jesus hat jeden Menschen ganz, ganz ernst genommen. Und er hat jedem gesagt, das Leben mit Jesus funktioniert nicht im Schongang. Wer Christ sein will, wer zu Jesus gehören will, der muss auch Mühe in Kauf nehmen und Schwierigkeiten und Widerstände. Das gehört dazu, da dürfen wir uns keinen falschen Vorstellungen hingeben. Wissen Sie, wer einen Glauben haben will, mit dem er möglichst bequem durchs Leben kommt, der darf an alles Mögliche und an alle Möglichen glauben, nur nicht an den Herrn Jesus Christus. Und darum gibt Jesus dieses erste Signal und er sagt, Vorsicht. Vorsicht. Dr. Theo Lehmann, der bekannte Jugendpfarrer aus der ehemaligen DDR. Er hat ja vielen jungen Menschen geholfen, den Weg zu Jesus Christus zu finden. Er hat ihnen Mut gemacht, den Schritt der Bekehrung zu wagen und sich ganz auf die Seite Jesus zu stellen. Und er hat das gerade dadurch getan, dass er ihnen keine Illusionen über das Christsein gemacht hat. Und das wäre auch unter den Bedingungen der ehemaligen DDR gar nicht möglich gewesen. In einer Predigt hat Theo Lehmann gesagt, niemand wird von mir zu hören kriegen, dass der Weg mit Jesus leicht wäre. Nein, der Weg mit Jesus ist nicht leicht, sondern schwer. Ich lade dich trotzdem dazu ein, weil er nämlich schön ist. Es ist schwer, die Wahrheit zu sagen, aber es ist schön, ein gutes Gewissen zu haben. Es ist schwer zu vergeben, aber es ist schön, Frieden mit Gott zu haben. Es ist schwer, oft Jesus zu verstehen, aber es ist schön zu wissen, er führt mich richtig durch dieses Leben, auch durch den Tod bis in Gottes Reich. Denn das ist das Beste überhaupt, das ist die Hauptsache. Wenn du ihm nachfolgst, kommst du in den Himmel. Und dafür lohnt es sich, jetzt Nachteile in Kauf zu nehmen. Theo Lehmann hat gesagt, ich mache keinem Illusionen. Wissen Sie, es gibt im Amerikanischen einen Ausdruck, der heißt Sugarcoating the Gospel. Also das kann man gar nicht richtig übersetzen. Das heißt, das Evangelium gewissermaßen in Zucker einhüllen, in Zuckerwatte packen. So wie man Medizin mit einem kleinen Löffel Zucker nimmt, so jede Medizin, so nach dem Motto. Ja, dass man das Evangelium möglichst so abpuffert und abfedert, Sugarcoating, dass es keiner mehr als erschreckend empfindet. Dass eigentlich jeder sagen müsste, ach, das ist doch angenehm, das ist doch schön, das probiere ich mal. Und das hat der Herr Jesus nie gemacht. Er hat sich nie dazu hinreißen lassen. Jesus hat die Hemmschwelle nie gesenkt. Das ist hochinteressant, das zieht sich durch das Evangelium hindurch. Ich lese Ihnen mal ein Beispiel aus demselben Kapitel, Lukas 9. Da sagt Jesus in Vers 23, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und das Kreuz auf sich nehmen, das heißt, der sei bereit, wirklich sein eigenes dickes Ich in den Tod zu geben und seinen eigenen Stolz und seine eigene Ehrsucht und alles, was da dran hängt. Der sei bereit, sich vor mir zu beugen, wer mir nachfolgen will. Billiger geht's nicht. Lukas 9 und in Matthäus 10 hat der Herr Jesus seinen Leuten gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Das hat Jesus ihnen deutlich gesagt. Und in Johannes 15 haben wir was Ähnliches. Da sagt Jesus, wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Also würdet ihr euch in dieser Welt so ganz normal anpassen und einrichten, dann hättet ihr weitgehend keine Probleme. Aber er sagt, wenn ihr euch nicht anpasst, wenn ihr euch querstellt, dann hasst euch die Welt. Und dann fährt er fort, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen, haben sie aber mein Wort gehalten, so werden sie auch eures halten. Verstehen Sie, das zieht sich durch das Neue Testament hindurch. Der Herr Jesus hat es immer wieder gesagt. Er hat gesagt, gebt euch keinen falschen Vorstellungen hin. Er hat herzlich eingeladen. Jesus hat um Menschen geworben mit großer Intensität. Aber der Herr hat niemals um unsere Gunst gebuhlt. Und er hat erst recht keinen manipuliert. Und in dieser Szene, von der ich vorher schon sprach, als Jesus diese starke Rede hielt und viele weggingen und sagten, das ist uns zu kompromisslos, darauf können wir uns nicht einlassen, da hat Jesus dann seinen letzten Getreuen nicht gesagt, bitte nun bleibt ihr doch wenigstens, sondern er hat gesagt, wie steht es jetzt? Wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Und sie haben gesagt, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, Herr. Und wie hoch der Preis auch sei, nichts ist größer als du. Sehen Sie, und auch so wird dieser Schriftgelehrte nicht vereinnahmt von Jesus, sondern er bekommt das Signal, das er in dieser Situation braucht. Und dieses Signal heißt schlicht und einfach Vorsicht. Überschlage die Kosten. Wir wissen, dass Jesus im Gegensatz zu uns Menschen den Menschen durchschauen konnte. Jesus konnte eben, was ich nicht kann, den Leuten hinter die Stirn sehen, den Leuten ins Herz sehen. Und Jesus hat offensichtlich gewusst, dieser Mann, der stellt sich das ein bisschen einfach vor. Und schauen Sie, das ist die Gefahr jeder Evangelisation, die den Menschen einreden will, komme zu Jesus und dann löst er alle deine Probleme. Und wenn du mit deinem mickrigen Selbstbewusstsein noch nicht klargekommen bist, dann versuch's doch mal mit Jesus. Werde doch mal Christ und möglicherweise hilft dir das auf den Weg. Und wissen Sie, damit tut man den Menschen schweres Unrecht. Man benimmt sich wie eine Sekte. Man geht vor wie der Rattenfänger von Hameln und man schädigt sie. Denn irgendwann kommt es raus, dass es so nicht funktioniert, weil Jesus das nicht versprochen hat. Und dann fühlt ein Mensch, der deswegen meinte, Christ zu werden, weil er davon persönliche Vorteile haben will, er fühlt sich getäuscht. Und er fühlt sich getäuscht von Jesus, weil er denkt, Jesus habe das wirklich gesagt. In Wirklichkeit wurde er getäuscht von denen, die in einer unbiblischen Weise meinten, evangelisieren zu müssen. Und es ist so unendlich viel Schaden an Menschenseelen angerichtet worden, dadurch, dass man ihnen etwas vorgegaukelt hat, was Jesus nie versprach. Und auch viele gut gemeinte Lieder müsste man mal dahin überprüfen. Es gibt so ein Lied, das heißt fröhlich, fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein, voller Schönheit ist der Weg des Lebens, fröhlich, lass uns immer sein. Da ist was Wahres dran. Als Christen haben wir Grund, auch in der Not noch tiefe Freude zu haben, weil Christus uns trägt. Aber man kann dieses Lied auch sehr falsch verstehen. Fröhlich, fröhlich, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Als könnten wir als Christen immer so drüber weggehen. Als wäre es immer alles einfach und easy und als würden sich alle Probleme schnell lösen und als müssten wir uns ja keiner Not wirklich stellen und sie von Angesicht zu Angesicht ertragen. Und da macht Jesus nicht mit. Er sagt Vorsicht. Wohlgemerkt, Jesus hat diesen Mann nicht abgewiesen. Er hat nicht gesagt, ich will deine Nachfolge nicht. Aber er hat gesagt, überlege dir gut, worauf du dich einlässt, wenn du Christ wirst. Und ich musste denken an das, was mir ein älterer Christ einmal erzählte. Das ist schon einige Jahre her. Er sagte, du, als mein Sohn zu mir kam und mir berichtete, dass er jetzt Christ werden wolle, dass er Jesus Christus wirklich als seinen persönlichen Herrn und König annehmen wolle. Da habe ich ihn gewarnt. Da habe ich gesagt, pass auf, überleg dir gut, was du tust. Wenn du diesen Schritt gehst, wirst du von jetzt an dein Leben nicht mehr selber bestimmen können. Du wirst nicht mehr machen können, was du willst. Du hast jetzt einen Chef. Du hast den besten Chef, den es gibt. Aber überleg dir gut, ob du das willst oder nicht. Sei vorsichtig, Junge. Vorsicht. Wie wird dieser Mann entschieden haben? Wir wissen das nicht. Das ist auch gut so. Die Frage bleibt offen, denn Jesus stellt die Frage ja uns. Er stellt sie dir und er stellt sie mir. Vorsicht, das ist das erste Signal. Und dann das zweite Kurzinterview. Da kommt ein neuer Ton hinein. Den ersten Gesprächspartner hat Jesus gewissermaßen gebremst, hat gesagt, Vorsicht, überleg's dir. Beim zweiten merkt er, der braucht offensichtlich ein anderes Signal. Da muss Jesus nicht bremsen, sondern eher Gas geben. Und diesmal ergreift Jesus die Initiative und redet den selbst an und er sprach zu einem anderen. Also diesmal wird nicht Jesus angeredet, sondern Jesus redet einen anderen an und sagt dem, folge mir nach, folge mir nach. Bei diesem Menschen merkt Jesus offensichtlich, der ist jetzt soweit. Der soll sich jetzt bekehren. Der hat alle Informationen, die er braucht. Der versteht, was das Evangelium bedeutet. Der braucht jetzt so einen kleinen Anstoß, eine kleine Ermutigung. Geh den Weg des Glaubens. Vertrau dich mir an. Bekenne mir deine Schuld. Und sage, Herr, mein Leben gehört dir. Und darum gibt Jesus dem jetzt ein anderes Signal. Und dieses zweite Signal heißt jetzt. Das erste Signal hieß Vorsicht. Das zweite Signal lautet ganz einfach jetzt. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Das heißt, folge mir jetzt nach. Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Diese Antwort erscheint uns das Natürlichste von der Welt zu sein. Alles andere wäre ja auch pietätlos. Natürlich muss er seinen Vater begraben. Die Sorge um die Eltern, die zählte zu Recht zu den höchsten religiösen Pflichten im Judentum. Und bei den Christen genauso. Das vierte Gebot, sollst Vater und Mutter ehren, dass dir wohlergehe, du lange lebst auf Erden. Das hat Jesus voll unterstrichen. Und wir fragen uns, warum kann Jesus das nicht respektieren? Schauen Sie mal, wie Jesus antwortet. Er sagt zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das ist unerhört. Warum kann Jesus nicht so lange warten, bis der Mann seinen normalen Verpflichtungen nachgekommen ist? Das muss Jesus doch einsehen. Wir leben alle in bestimmten sozialen, in bestimmten gesellschaftlichen Bindungen. Das ist nun mal so. Warum kann der Herr Jesus dieses zuvor nicht akzeptieren? Der hat ja nicht gesagt, ich will gar nicht. Der hat nur gesagt, ich will zuvor das noch machen. Und warum setzt Jesus diesem zuvor sein jetzt so schroff entgegen? Es gibt so viele sinnvolle Einwände gegen das Jetzt, warum ich mich jetzt nicht bekehren soll, warum ich jetzt nicht mein Leben unter die Herrschaft Christi stellen will. Es gibt so viele verständliche Einwände und der verständlichste fast wird hier vorgetragen. Er sagt, lass mich zuerst meinen Vater begraben. Nun müssen wir genau hingucken, was kann das bedeuten? Im Nahen Osten ist das bis heute eine stehende Redewendung. Das muss nicht unbedingt heißen, dass der Vater schon im Sterben liegt, sondern der ist vielleicht noch ganz kerngesund. Das hat vor einigen Jahren ein Missionar erlebt, der wollte einen jungen Christen aus dem Nahen Osten, aus der Türkei, als Mitarbeiter mit auf eine Auslandsreise nehmen. Und er sagt, komm mit, lass uns gemeinsam Christus dienen, ich brauche deine Hilfe. Und dieser junge Mann antwortete ihm, tut mir leid, ich muss erst meinen Vater begraben. Und der Missionar war ganz erschrocken und sagte, ach, das tut mir aber leid, woran ist er denn gestorben? Und der junge Mann sagt, nein, nein, so ist das nicht gemeint, aber ich bin der älteste Sohn. Und ich muss mindestens so lange zu Hause bleiben, bis mein Vater mal gestorben ist und bis dann das Erbe aufgeteilt ist und all dieses erledigt ist. Und wenn das geschehen ist, dann kann ich darüber nachdenken, in den Dienst der Mission zu treten. Dann wird man weitersehen. Vielleicht meint Jesu Gesprächspartner das hier in dieser Weise, dass er sagt, ich muss erst meinen Vater begraben. Ich muss erst mal all diese familiären Dinge regeln und wenn das dann geschehen ist irgendwann, dann, Jesus, können wir wieder miteinander ins Gespräch kommen. Lass mich zu Hause, solange mein Vater lebt und später komme ich dann möglicherweise. Der Mann sagt, und das ist das Entscheidende, er sagt später. Und Jesus gibt ihm das Signal jetzt. Es kann natürlich auch sein, dass der Vater wirklich gerade gestorben war. Dann würde jetzt erstmal eine Trauerzeremonie von mindestens 7 Tagen folgen. Aber auch so viel Zeit hat Jesus in dieser Situation nicht. Wahrscheinlich ist es sein letzter Tag in Galiläa. Und darum gibt Jesus diesem Mann jetzt nur dieses eine Signal und das heißt jetzt. Lass die Toten ihre Toten begraben und folge du mir nach. Der schottische Theologe John McNeill, der lebte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der hat diese schwierige Situation fast wortwörtlich erlebt. Sein Vater starb daheim in Schottland und zu der Zeit war McNeill auf einer missionarischen Vortragsreise in den englischen Midlands. Und überlegen Sie sich mal, das ist wie schlimm die Situation für ihn gewesen sein muss. Genau für den Tag, an dem die Beerdigung des Vaters stattfand, war in einer englischen Stadt eine große evangelistische Veranstaltung angesagt, wo er das Wort Gottes verkündigen sollte. Seit langem schon war das fest. Und das aus irgendeinem Grund, der mir nicht bekannt ist, konnte auch der Beerdigungstermin nicht verschoben werden. Die Großveranstaltung, für die schon lange geworben worden war, wo alles vorbereitet war, auch nicht. Und in dieser Situation hätte bestimmt jeder Verständnis gehabt, wenn McNeil diese Predigt abgesagt hätte. Und er schreibt, aber ich wagte nicht abzusagen, denn dieser selbe Jesus, der war bei mir und schien mir zu sagen, schau, jetzt hab ich dich. Geh du und predige den Leuten das Evangelium. Oder willst du lieber Tote begraben, statt Tote aufzuwecken? Und so habe ich gepredigt. Sicher eine schwere, schwere Entscheidung. Lass die Toten ihre Toten begraben, sagt Jesus. Das klingt brutal. Wie soll das gehen? Auch da müssen wir nochmal genauer hingucken. Was meint das Neue Testament eigentlich, wenn sie sagt, lass die Toten ihre Toten begraben? Wie sollen wir uns das vorstellen? Nun, das Neue Testament kennt zwei verschiedene Arten von Tod. Den körperlichen Tod und den geistlichen Tod. Alle Menschen, sagt die Bibel, die keinen persönlichen Kontakt zu Jesus Christus haben. Alle Menschen, die keine Vergebung ihrer Schuld kennen. Alle Menschen, die nicht durch Jesus Gottes Kinder geworden sind, die keinen Anspruch auf das ewige Leben haben, die ihr Leben nicht vor dem lebendigen Gott gebeugt haben. All diese Menschen sind in den Augen Gottes tot. Geistlich tot. Und deswegen sagt ja auch McNeil, ich soll durch Predigen Tote auferwecken, Ungläubige zum Glauben führen. Die Bibel sagt das deutlich, wer ohne Gott lebt, der ist jetzt schon tot, auch wenn man ihm das nicht ansieht. Und sein Ende wird nur ans Licht bringen, was jetzt schon ist. Das kann man vielleicht an einer Blume ganz gut zeigen. Frau Lorenz, verzeiht mir das. Diese Blume, so herrlich sie leuchten mag, ist tot. Sie ist gekappt von ihren Wurzeln und die können wir gerne hier hinlegen. Und wenn Sie nächsten Sonntag kommen, können Sie nachgucken. Sie werden sehen, die ist tot. Und so ist der Mensch ohne Christus. Er mag blühen, er mag in leuchtenden Farben erstrahlen. Er mag sogar fromm wirken. Er mag äußerlich auf den ersten Blick alle Kennzeichen des Lebens haben. Und doch ist er tot. Getrennt von der Quelle des Lebens. Und das meint das Neue Testament auch mit Tod. Und darum sagt Jesus, lass die geistlich Toten, das heißt die, die sich ohnehin nicht um das Reich Gottes kümmern, die ohnehin Jesus Christus nicht wollen und nicht kennen, lass die sich um die körperlichen Toten kümmern. Aber ein Nachfolger von Jesus, der hat, wenn es drauf ankommt, wichtigere Dinge zu tun. Seine erste Pflicht ist nicht Totendienst, sondern Lebensdienst. Und darum geh du hin und verkündige das Evangelium. Sagt Jesus ihm hier. Geh du hin, sei es als Hauptamtlicher, sei es als Laie, als ganz normaler Christ, geh du hin, vielleicht in ein fernes Land. Oder geh du hin an deinen Arbeitsplatz, geh du hin in deine Familie und verkündige das Evangelium. Sag Menschen, dass sie Jesus brauchen, dass sie Vergebung ihrer Schuld brauchen, dass sie einen Retter brauchen und einen Gott. Und so erwecke du Tote zum ewigen Leben. Egal, wie viel Aufschub dieser zweite Gesprächspartner bei Jesus beantragt. Ob er noch Jahre braucht, bis sein Vater mal stirbt und das Erbe ausgeteilt wird, oder ob der Vater bereits tot ist und es nur noch 7 Tage Trauerzeremonie sind. Jetzt muss Jesus noch warten, das ist der Punkt. Der sperrt sich nicht grundsätzlich. Später, wenn ich mal älter bin, später, wenn ich dieses oder jenes Projekt in meinem Leben noch gemacht habe, später, 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 zuvor kommt noch anderes. Und Jesus sagt, jetzt. Keine Aufgabe dieser Welt, und sei es die wichtigste, darf dazwischen funken, wenn Jesus dich ruft. Und das ist die große Frage, welchem Ruf schenke ich das meiste Gehör? Wer darf bestimmen, was in meinem Leben jetzt läuft? Wer hat Vorfahrt und wer muss warten? Das war das zweite Interview und das zweite Signal. Und dann ein drittes zum Schluss. Dieser dritte Mann, der scheint wieder entschlussfreudiger zu sein, er äußert Interesse und Bereitschaft, nur mit einer ganz kleinen Einschränkung, die kaum ins Gewicht fällt. Sehen Sie Vers 61. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, wieder dieses charakteristische zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind, also von seiner Verwandtschaft und Freundschaft. Also da wird doch Jesus nun wirklich nicht so kleinlich sein, denken wir. Da ist doch endlich mal einer, der es ihm recht macht. Jesus aber sprach zu ihm, Vers 62, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Dieses dritte Signal Jesu heißt ganz. Erstens Vorsicht, zweitens jetzt und drittens ganz einfach ganz. Jesus hat nichts grundsätzlich dagegen, dass der sich zu Hause abmelden will. Das ist gar nicht so der Punkt, aber Jesus sieht die Gefahr, die damit verbunden ist. Die werden möglicherweise versuchen, diesen Mann von seinen Plänen wieder abzubringen. Dann bist du verrückt, dein ganzes Leben an diesen Jesus zu binden. Du weißt doch gar nicht, wo der dich hinbringt. Wir haben andere Pläne mit dir. Du sollst mal Vaters Geschäft übernehmen. Du sollst hier später mal mit ins Haus ziehen. Du sollst noch tausend andere Dinge tun. Junge, verbau dir nicht deine Zukunft. Schlag dir diesen frommen Tick aus dem Kopf. Du kannst ja gerne was glauben, das nützt im Leben, aber werde bitte bloß nicht fanatisch, übertreib es nicht. Man sagte. Ich denke, es ist kein Zufall, dass Jesus hier zweimal, beim zweiten und im dritten Fall, als Hindernis die Familienbande anspricht. Jesus hat überhaupt nichts gegen Familie, ganz im Gegenteil. Ja, die Familie ist Gottes Erfindung. Und Jesus hat die Familie besonders geschützt. Und es ist ein großer Segen, wenn man in einer Familie aufwachsen darf, die Christus kennt. Jesus hat die Familie und die Ehe besonders geschützt, zum Beispiel auch durch das Scheidungsverbot. Die Familie, das ist nicht ein geistlicher Luxusartikel, so nach dem Motto, wer ein bisschen Zeit übrig hat, der kann sich auch noch um seine Familie kümmern. Ich weiß, dass das Problem mancher Pastoren ist, dass sie sagen, ich kümmere mich um die Gemeinde und dann kümmert sich Gott schon um meine Familie. Und sie bezahlen dafür oft einen hohen Preis, was man an ihren Kindern oft sieht. Jesus hat es anders gesagt. Er hat gesagt, wir sollen uns um unsere Familien kümmern. Sie sind uns von Gott als eine ganz, ganz wichtige Gabe anvertraut. Und das sehen Sie auch an den Anforderungen, die an die Gemeindeleiter gestellt werden in den Paulusbriefen. Er sagt, ein Kennzeichen muss sein, dass ein Ältester seine Familie gut in Schuss hat. Die Leute, die in seinem Hause leben, für die er Verantwortung trägt, die seinen Schutz anbefohlen sind, dass er sich um die gut kümmert, dass er die gut anleitet und schützt und führt. Und wenn er sich um die nicht in rechter Weise kümmert und für die nicht in rechter Weise sorgt, dann kann er sich auch nicht um die Gemeinde kümmern, auch nicht für die Gemeinde sorgen. Also Jesus hat der Familie einen ganz hohen Stellenwert gegeben. Aber offensichtlich, so sehen wir hier an diesen beiden Fällen, kann es Situationen geben, wo falsche familiäre Rücksichten dem Auftrag Jesu entgegenstehen. Und diesen Punkt meint Jesus und er sagt, da pass auf, die werden dich möglicherweise abhalten davon, mir zu dienen. Die werden dich hindern, Jesus ganz zu dienen. Und erst da wird es problematisch, wo die Familie Menschen daran hindert, Gott gehorsam zu werden. Wie oft haben wir Berichte, wo junge Leute angesprochen werden in der Jungschau oder im Jugendkreis vom Wort Gottes und die Eltern wollen absolut nicht, dass sie zum Gottesdienst gehen. Und dann schleichen sie sich manchmal Sonntag früh davon, um das Evangelium hören zu können, um in der Gemeinde sein zu können, obwohl sie wissen, sie werden dann hinterher wieder verprügelt, wenn sie nach Hause kommen. Jesus sagt, dort, wo die Familie dem Reich Gottes entgegensteht, da darf keine falsche Rücksicht genommen werden. Deswegen folge du mir nach, folge mir ganz nach. Mach keine Kompromisse, sondern sei mir treu. Ganz, das ist das dritte Signal. Wer vorwärts geht und rückwärts schaut, der ist immer geteilt. Und deswegen verwendet Jesus am Ende dann dieses eigenartige Bild. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Klar, der ist geteilt. Ich habe mir sagen lassen, dass der Pflug ein leichtes Instrument war. Mit der linken Hand musste man ihn festhalten und mit der rechten musste man den Ochsen antreiben, mit so einem langen Treibstock. Und da muss man natürlich klar den Blick nach vorne gerichtet haben, um eine deutliche Furche ziehen zu können. Anders geht das gar nicht. Und Jesus macht jetzt deutlich, wenn du nicht ganz bei der Sache bist, wenn du nicht ungeteilt diesen Weg gehst, dann zerreißt dich das, dann wirst du eine krumme, schiefe Furche ziehen. Das kann nicht funktionieren. Dann bist du als Pflüger fehl am Platz. Und so ist es, wer Jesus zu seinem Leben nur dazu nimmt, wer Jesus nur geteilt nachfolgen will, wer alle möglichen anderen Faktoren auch noch in seinem Leben als bestimmend ansieht und dann ist da auch noch Jesus, so als ein weiterer Farbtupfer, als ein weiteres Hobby gewissermaßen, als ein weiterer Gast. Jesus sagt, der kann nicht mein Jünger sein. Und wir werden das heute im Abendmahl ja auch noch einmal uns besonders vor Augen führen. Jesus hat sich ganz gegeben für uns. Christi Leib für dich gegeben. Er hat sein ganzes Leben gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Er hat alles getan. Und nun lädt er uns ein und sagt, komm zum Abendmahl mit deiner ganzen Gebrechlichkeit, mit deinem ganzen Erschrecken über deine Sünde, mit all dem, was dich umtreibt an Verletztheiten und Schulden, die in den Ecken deines Lebens stecken. Und komm und lass dich erneut dessen vergewissern, dass ich mich für dich ganz gegeben habe. Ich schenke dir alles. Und das ist die Voraussetzung, von der Jesus dann einlädt. Und nun komm du ganz. Jesus nachfolgen geht nicht mit angezogener Handbremse. Jesus nachfolgen kann ich nicht mit einem Leben, das zusammengesetzt ist aus einer Kette von Kompromissen. Das geht nicht. Sondern Jesus sagt ganz. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der wird zerrieben, der wird auseinandergerissen. Der wird irgendwie noch eine Weile so leuchten können wie diese tote Blume. Heute hätte Jesus vielleicht gesagt, wer auf dem Motorrad sitzt und sich ständig nach hinten umschaut, der ist in akuter Lebensgefahr. Werde endlich ganz, sagt Jesus. Und dann wirst du herausbekommen, was ich mit deinem Leben vorhabe. Und du wirst staunen, wie gut und gnädig ich dich führe. So wie jener Innenarchitekt es erlebt hat, der beruflich gerade Sprosse um Sprosse nach oben klettert, er hat über genug Aufträge, er verdient ein Wahnsinnsgeld, er kann sich alles leisten für sich und seine Familie, er schwimmt im Erfolg. Und dann bei einem Missionsabend, da berichtet ein Missionar von seinem Dienst in Afrika und da trifft diesen Mann der Ruf Jesu. Und er merkt das für sich. Überlegen Sie, er hat Frau und 5 Kinder. Der Herr will was anderes von mir. Und dann gibt er seinen Beruf auf, geht in eine Bibelschule, wird selber Missionar. Seine Frau zieht mit, die steht voll dahinter. Die Kinder tragen das mit. Die Verwandtschaft erklärt ihn schlichtweg für verrückt. Er wägt sogar eine Entmündigung. Aber er selbst bekennt nach den ersten Jahren, das waren die spannendsten und gefülltesten Jahre bisher in meinem Leben. Nun, nicht jeder von uns muss in ein fremdes Land ziehen, um Jesus ganz zu folgen. Auch damals war es ja schon so, dass Jesus manchen Bekehrten in seine Familie zurückgeschickt hat oder in sein angestammtes Dorf und hat gesagt, geh zu deinen Leuten und sage denen, wer dich gerettet hat. Nicht jeder muss seinen Beruf wechseln, so wie zum Beispiel Howard Kelly, ein ganz erfolgreicher Mediziner, der dann später ein bekannter Arzt wurde. Kelly war Christ. Kelly war ein Diener Jesu und an dem Tag, an dem er sein erstes medizinisches Examen absolvierte, da schrieb Howard Kelly in sein Tagebuch Folgendes. Er sagte, heute widme ich mich selbst, meine Zeit, meine Fähigkeiten, meinen ganzen Ehrgeiz. Ich widme alles dir, Herr. Und geliebter Herr, bitte heilige mein Leben, bearbeite mein Leben so, dass du es am besten gebrauchen kannst. Und wenn du mir in dieser Welt Erfolg geben solltest, dann gib mir nur solchen, der mich auch näher zu dir zieht. Das war die Bitte von Kelly. Er hat menschlich gesehen viel Erfolg gehabt. Er sollte bleiben an seinem Ort, wo er beruflich stand. Aber Jesus dort von ganzem Herzen dienen. Und jeder, der zu Jesus gehören will, jeder ist gefragt, ihm sein Leben ganz auszuliefern und es ganz seiner Führung anzuvertrauen. Dieser Howard Kelly hatte begriffen, der Ruf Jesu auf der einen Seite und meine ganzen menschlichen Ambitionen und Ziele und Vorstellungen auf der anderen, die können sehr schnell miteinander in Konkurrenz treten. Und er hat gesagt, Herr, bewahre mich, dass ich deinen Ruf immer lauter höre als alles andere und gib mir die Kraft, dir zu folgen und zu dienen. 3 ganz verschiedene Menschen stellt uns dieser Bibeltext hier vor Augen. 3 verschiedene Signale, die Jesus ausgeschickt hat. Und wir sind heute Morgen ja auch ganz viele verschiedene Menschen hier. Und doch hat Jesus jeden einzelnen von uns genauso klar und liebevoll im Blick wie diese 3 Gesprächspartner in dem Bericht. Dem einen ruft Jesus heute Morgen zu, Vorsicht. Vorsicht, überschlage die Kosten, bedenke, worauf du dich einlässt und dann entscheide dich und folge mir nach, ohne alle Vorbehalte. Und den zweiten drängt Jesus möglicherweise und sagt, jetzt folge mir nach, worauf wartest du noch? Lass dich nicht abhalten, hör auf mit deinen ganzen Entschuldigungen und Vorbehalten, du kennst mich, du weißt, wer ich bin, du weißt, was ich von dir will, jetzt komm. Und beim dritten gibt er das Signal ganz, jetzt lass endlich deine elenden Kompromisse und gib mir dein Leben ganz und hab keine Angst. Ich werde dich gut und sicher führen. Hab keine Angst, du darfst mir vertrauen, aber sei ganz. 3 Signale zum Leben. In keinem der Fälle erfahren wir, wie der Angesprochene reagierte. Nochmal, man kann Signale überfahren. Aber wenn Jesus Christus Ihnen heute Morgen möglicherweise so ein Signal klargemacht haben sollte, warum sollten Sie es überfahren? Warum sollten Sie zur Tagesordnung übergehen? Geben Sie Jesus Antwort. Sagen Sie Jesus, was Sie ihm sagen müssen. Beten Sie zu ihm. Vertrauen Sie ihm. Und werfen Sie Ihr Leben in seine Arme, weil es dort am besten aufgehoben ist. Und wenn Sie denken, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich würde ja so gern diesen Weg gehen, aber mein Glaube reicht einfach nicht aus. Die Flamme flackert einfach zu niedrig. Ich bin nicht stark genug. Wenn das Ihre Sorge ist, dann haben Sie die allerbesten Voraussetzungen. Denn Jesus hat diese Signale, diese drei Signale zum Leben, mal in einem einzigen Satz zusammengefasst. Und dieser Satz steht in Matthäus 11. Vorher in Matthäus 10 hat Jesus die ganze Härte der Nachfolge beschrieben. Ich hatte vorhin bei diesen Bibelversen auch einen aus Matthäus 10 gelesen. Und in Matthäus 11 fasst er gewissermaßen alle diese Signale zusammen mit diesem Satz. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Das Joch, das war ein Lederstück, das man einem Pferd um den Nacken legt, um es zu führen. Nehmt auf euch mein Joch, also stellt euch unter meine Führung. Und dann sagt Jesus, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Verstehen Sie, bei allen Anforderungen, bei allen Fragen, bei all dem Steilen, was Jesus formuliert an diesen Gesprächen, sagt er, du, mein Joch ist letztlich sanft und meine Last ist leicht. Auch wenn es gefährlich aussieht, auch wenn es manchmal wehtut. Ich überfordere dich nicht. Meine Last ist leicht. Und du wirst dich unter meinem Joch nicht wundscheuern, denn mein Joch ist sanft. Und wem will Jesus dieses Joch überlegen? Das steht im Satz zuvor. Da sagt er, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und nehmt auf euch mein Joch. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, alle, die ihr merkt, dass ihr es alleine nicht packt. Kommt her zu mir, alle, die ihr erschreckt über eure eigenen Inkonsequenzen und Schwachheiten in eurem Leben und Egoismen und alle menschlichen Dinge, die da noch sind. Kommt her zu mir, die ihr merkt, dass ihr selbst nicht gut genug seid für Gott. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und nehmet auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das verspricht uns Jesus Christus. Amen.